Guten Abend, meine Damen und Herren. Eins ist klar, so geht's nicht weiter. Die Digitalisierung ersetzt Kassierer, Reinigungskräfte, Fahrzeugbauer, Chemikanten und vielleicht sogar irgendwann auch Rechtsanwälte durch Maschinen und Roboter. Die Digitalökonomie macht aus uns Bürgern User und fährt Rekordgewinne ein durch den Verkauf von unseren Nutzerdaten, ohne dass dabei irgendetwas bei der Allgemeinheit ankäme. Und der Finanzkapitalismus, der spekuliert auf die Gewinne der neuen Start-ups wie zum Beispiel Uber oder Airbnb, die aus alten Freundschaftsdiensten immer neue Geschäftsmodelle basteln. Wir stecken also mittendrin in der vierten industriellen technologischen Revolution. Und während die großen Digitalkonzerne ganz genau wissen, wo das große Geld winkt, ist den meisten Menschen hier doch relativ schleierhaft, wie in dieser digitalen Gesellschaft 4.0 die Zukunft der Arbeit und die Zukunft der Teilhabe tatsächlich aussehen soll. Hier auf der Bühne haben wir heute Abend zwei, die sich nicht als Propheten ausgeben, die aber auch ganz ohne hellseherische Fähigkeiten zu einem gemeinsamen Schluss kommen. So geht's nämlich nicht weiter. Wir brauchen neue Modelle der Arbeit und neue Modelle der Teilhabe. Wie die aber allerdings aussehen könnten, darüber sind die sich auch nicht so ganz einig. Wir wollen also heute Abend diskutieren, warum nicht und vor allem, wie soll sie denn aussehen, diese Zukunft der Arbeit und Teilhabe. Liebes Publikum, begrüßen Sie mit mir auf der Bühne ganz herzlich Richard David Precht und Christoph Rotherwegge. Herr Precht, in diesem Raum sind heute Abend, sind wir ungefähr 600 miteinander, ganz unterschiedliche Menschen in ganz unterschiedlichen Berufen. Was schätzen Sie, wie viele von uns werden in den nächsten paar Dekaden ersetzt werden durch Roboter, durch Algorithmen in Ihren Berufen, in unseren Berufen?
Sie beginnen insofern mit einer schwierigen Frage, dass wenn ich auch nur marginal daneben liege, habe ich bereits Unrecht gehabt. Das ist immer die Schwierigkeit, wenn man von Zahlen ausgeht. Und wenn ich jetzt sage, wir werden in 10 Jahren 2 Millionen zusätzliche Arbeitslose haben und wir haben dann 1,8 oder 3 oder vielleicht nur eine, da liege ich völlig daneben, obwohl ich eigentlich die richtige Tendenz markiert habe. Und wie Sie gerade selber gesagt haben, man tritt nicht als Prophet auf, sondern das, was wir sehen können oder aus meiner Sicht, auch da gibt es ja auch Meinungsunterschiede, aber ich glaube tatsächlich, dass wir in eine Zeit kommen, in der ein Teil jener Berufe, die man algorithmisieren kann, das sind ziemlich viele, tatsächlich algorithmisiert werden. Und zwar überall dort, wo Menschen nicht dezidiert Wert darauf legen, mit Menschen zu tun zu haben. Diese Einschränkung muss man machen. Also die berühmte Studie, Oxford-Studie über die Zukunft der Arbeit, errechnet, was algorithmisierbar ist, also was durch Maschinen geleistet werden kann, wofür man keine Menschen braucht. Das bedeutet aber nicht, dass es gesellschaftlich in jedem Fall akzeptiert ist. Also um nochmal das Profil dafür zu schärfen, ich kann natürlich Kinder, Gärtnerinnen durch Roboter ersetzen. Ja, also so einen kleinen R2-D2, ne, der zwischen den Kindern rumfährt und da sind alle Märchenbücher dieser Welt drin gespeichert. Der kann also alles vorlesen und der hat natürlich überall Monitore, wo man alle tollen Filme lernen kann. Der ist aber noch viel besser, der kann nicht nur in der Bauecke mit seinen tollen Greifarmen entsprechende Türme bauen, sondern der kann jedes einzelne Kind qua Gesichtserkennung ganz, ganz genau erkennen, kann die Stimme speichern, speichert alles, was dieses Kind jemals zu ihm gesagt hat und kann es dadurch wahnsinnig gezielt individuell fördern. So, und von diesem Bild, was ich gerade entworfen habe, sind wir so gut wie kaum entfernt. Also im Prinzip ist diese Art von Roboter in Kürze quasi herstellbar. Das ist nicht kein Science Fiction, das kann man machen.
Aber
die Frage
sagen,
wird aber sein, ja, wer von Ihnen möchte sein Kind oder sein Enkelkind in so einem Kindergarten haben? Und deswegen ist die Einschränkung, es werden nur die Berufe algorithmisiert, wo man keinen großen Wert darauf legt, mit realen Menschen zu tun zu haben. Das gilt zum Beispiel für Finanzbeamte, das gilt für... Ja gut, das Finanzamt gibt sich jetzt schon sehr viel Mühe, so zu wirken, als würden da keine Menschen beschäftigt. Also insofern passt das. Das Gleiche gilt aber auch für Steuerberater. Das Gleiche gilt für viele Leute, die bei Versicherungen arbeiten, für Menschen, die in Callcentern arbeiten, bei Menschen, die in Banken arbeiten. Und da können wir davon ausgehen, dass in welcher Zeit, kann ich nicht genau sagen, aber sagen wir mal in den nächsten 10, 20 Jahren enorm viele Menschen ihre Jobs tatsächlich verlieren werden.
Herr Rotherwegge, würden Sie da zustimmen, bringt uns die Digitalisierung mehr Arbeitslosigkeit und mehr Armut deswegen auch?
Also Karl Valentin hat gesagt, Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Und das würde ich hier auch gelten lassen. Ich kann nicht voraussagen, wie viel jetzt unter dem Strich entlassen werden, wie viele neu eingestellt werden für Berufe, Job sagt man heute meistens nur noch, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Ich bin nur jemand, der fragt, was ist das für ein Diskurs, der um die Digitalisierung geführt wird? Und da ist mein Eindruck, dass es ein Diskurs ist, der mich erinnert an den demografischen Wandel und an die Globalisierung. Und die bezeichne ich als die großen Erzählungen unserer Zeit, weil Neoliberale sie benutzen, um den Menschen Angst zu machen. Also Angst, dass man den Sozialstaat nicht mehr bezahlen kann, dass man in der Globalisierung, wenn man mit anderen Wirtschaftsstandorten konkurriert, sich den Sozialstaat nicht mehr leisten kann. Bei dem demografischen Wandel, die Alterung der Gesellschaft wird gesagt, führt dazu, dass man die Renten nicht mehr finanzieren kann. Also müssen alle den Gürtel enger schnallen. Und jetzt wird uns erzählt, leider auch von Richard David Precht, von dem ich es jetzt nicht unbedingt gedacht hätte, dass die Digitalisierung, er sagt sogar ein digitaler Tsunami und macht damit unheimlich Angst den Menschen, dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren. Und ich finde, diese Panik, die da gemacht wird, veranlasst mich, weil ich immer frage, wem nützt das? Mich veranlasst das, das Ganze ein bisschen herunterzuziehen und zu relativieren. Und das würde ich jetzt tun, indem ich mal gucke auf andere technologische Umbrüche vergleichbarer Art. Und da sehe ich die Mechanisierung, die Elektrifizierung, die Motorisierung, die Computerisierung. Immer ist genau in derselben Art und Weise gesagt worden, jetzt verlieren alle ihre Arbeitsplätze. Also heute wird gesagt, die Hälfte der Bevölkerung verliert ihre Arbeitsplätze. Nie ist das eingetreten. Und da frage ich mich natürlich, wenn jetzt die Digitalisierung kommt, die überhaupt nicht so grundlegend ist wie zum Beispiel die Elektrifizierung, weil kein Computer und kein Roboter läuft ohne Strom. Also war natürlich die Erfindung des elektrischen Stroms viel grundlegender als das, was jetzt mit der Digitalisierung zu erwarten ist. Und da denke ich unter dem Strich, es wird maßlos übertrieben und im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD taucht das Wort Digitalisierung 298 Mal auf, das Wort Armut 11 Mal und das Wort Reichtum überhaupt nicht. Und da denke ich, wir sind eine so reiche Gesellschaft, da wird also ein Hype gemacht, der unangemessen ist.
So, jetzt machen wir mal ein ganz kurzes Zwischenfazit. Also wir stecken in einer riesengroßen Transformation der Arbeits- und Lebenswelt und es gibt auch sehr gute Gründe, warum wir die Arbeitswelt, so wie sie jetzt ist, irgendwie anders gestalten sollten. Jetzt gibt es hier zwei konkurrierende Ideen, wie das sein könnte. Herr Precht, Sie schlagen ein Grundeinkommen vor. Nicht irgendein Grundeinkommen, also bedingungsloses Grundeinkommen, sondern ein ganz bestimmtes. Wie sieht das aus? Wie stellen Sie sich das vor?
Ich weiß, was ein Hartz-IV-Empfänger in Deutschland an Transferleistungen bekommt. Herr Butterwege weiß das im Detail noch sehr, sehr viel genauer. Aber es ist ein Betrag von ungefähr zwischen 950 und 1200 Euro, je nachdem, wo er wohnt. Also in München kommt es leicht auf die 1200 Euro. Das hängt damit zusammen, dass die Mieten sehr, sehr teuer sind. Und das, was der Hartz-IV-Empfänger bekommt, neben so ein paar kleinen Vergünstigungen, die ich mal beiseite lasse, sind der Regelsatz, ist der Mietzuschuss und der Beitrag zur Kranken- und Pflegeversicherung. Und dann haben wir ungefähr einen Betrag von bis zu 1200 Euro. Deswegen ist völlig klar, wenn wir dieses System ersetzen wollen, dann können wir es nicht durch etwas ersetzen, wo man anschließend weniger Geld hat. Und insofern lehne ich alle Vorschläge einer Flatrate von 1000 Euro entschieden ab. Mein Argument ist, dass durch die aus meiner Sicht sehr wahrscheinliche große Arbeitslosigkeit, die ich nicht als Drohszenarium sehe, sondern als Veränderungsszenario der Gesellschaft, Umänderung unseres Verhältnisses, das wir zur Arbeit haben und so weiter, das hat sehr, sehr viele philosophische Implikationen, dass ich nicht einfach nur Panik mache. Ja, meines Erachtens gehen wir da ein regelrechtes neues Arbeitszeitalter ein, auch in ein anderes Ethos, was dann kommt. Also brauchen wir ein Grundeinkommen von etwa, das ist eine Zahl, da kann man drüber diskutieren, 1500 Euro. Also ein Grundeinkommen von etwa 1500 Euro, das jeder bekommt, egal was er sonst an Einkommen hat. Ich rechne damit, dass die 60 Milliardäre, die wir in Deutschland haben, dieses Geld spenden werden. Ich glaube auch, dass wir eine gewisse Kultur und
also das sind schon 120.
Ja, also ich kenne nur die Zahl von 62. Es ist vielleicht auch die Frage der Berechnungsgrundlage, ob man die materiellen Güter einzieht und ob man immer weiß, was Milliardäre überhaupt besitzen, bin ich auch nicht so sicher. Aber egal, aber jedenfalls...
Es gibt eher mehr als wenig.
Ja gut, dann sind es 120 Milliardäre, das überlebt der Steuerzahler.
Das überlebt der Steuerzahler. Immer richtiger ist.
Also, ja. Auf jeden Fall, also ich glaube, dass die Leute, die sehr, sehr hohes Einkommen haben, dass sich da ein gewisses Ethos etablieren wird, indem man ihnen anbietet. Und das ist selbstverständlich, dass man auf der Jagdgesellschaft oder auf seiner Yacht dann erzählt, für was man sein Grundeinkommen ausgibt. Also da mache ich mir jetzt nicht so viele Sorgen. Ja. Aber das Interessante daran ist, also jeder kriegt diese 1.500 Euro und jetzt das für mich unglaublich Wichtige. Alles, was er daraufhin verdient, kann er behalten. Das ist der ganz große Unterschied zu den jetzigen Arbeitslosengeldbestimmungen zum Hartz-Satz, wo man einen erheblichen Teil dessen, was man aufstockt, wieder abdrücken muss. Dadurch wird natürlich die Arbeitsmotivation der Bevölkerung enorm erhöht. Ja, das ist auch für die Produktivität wunderbar, das ist für die Entfaltung von Kreativität wunderbar und so weiter. Also 1.500 Euro für jeden, die jeder bekommt, die Krankenschwester bekommt, 1.500 Euro, dann arbeitet sie, wenn sie zwei Kinder hat. Ich nehme die Krankenschwester gerne. Die Sozialdemokraten machen seit 30 Jahren, machen die Wahlkampf mit der Krankenschwester, die zwei Kinder hat, alleinerziehend ist, ihre Miete nicht mehr richtig zahlen kann, keine Zeit für die Kinder hat. Und was machen die Sozialdemokraten seit 30 Jahren? Sie ändern nichts daran. So. Und ich denke, wenn die ein Grundeinkommen von 1.000... ein Grundeinkommen von 1.500 Euro hat und dann vielleicht als Krankenschwester nur noch 20 Stunden arbeitet und auch etwas weniger Geld kriegt, hat sie immer noch mehr, als sie jetzt verdient und gleichzeitig mehr Zeit für ihre Kinder. Und wenn wir tatsächlich in eine Gesellschaft kommen, wo Leute keine Scheißarbeit mehr annehmen müssen, weil sie Angst haben, sonst nicht über die Runden zu kommen, dann ist das sozusagen, mein linkes Herz geht da dermaßen auf. Und wenn ich denke, hey, yes, we can, wir haben die materiellen Grundlagen, wir haben eine solche Veränderung in der Ökonomie, dann können wir zu diesem Ziel kommen, zumal ich glaube, anders als Sie, dass der alte Sozialstaat im Zuge der Veränderung der Digitalisierung angesichts all der Leute, die ihre Arbeit verlieren werden, ohnehin nicht mehr finanzierbar ist.
Herr Butterwege, 1.500 für alle.
Also zu der...
Warum halten Sie das für eine schlechte Idee?
Zu der letzten Bemerkung würde ich sagen, also wenn dieses Grundeinkommen finanzierbar ist, dann ist der alte Sozialstaat, wie Sie ihn bezeichnen, allemal finanzierbar. Aber ich muss jetzt auch nicht die SPD und ihre Position zu den Krankenschwestern verteidigen, weil ich ja aus der SPD ausgetreten bin, unter anderem wegen Hartz IV. Ja, also, dazu wollen wir aber nachher kommen, weil es gibt eben zum bedingungslosen Grundeinkommen eben auch Alternativen, wie ich sie mir vorstelle. Aber die will ich noch gar nicht präsentieren, sondern erstmal dieses Grundeinkommen kritisieren.
Dann tun Sie das doch jetzt mal.
Ja, es tut mir leid, es wird jetzt etwas länger, weil es gibt so viele Argumente. Ich fange mal damit an, dass so ein Grundeinkommen natürlich weder sozial noch gerecht ist. Also damit es gerecht wäre, müsste es zum Beispiel Bedarfsgerechtigkeit herstellen. Das tut es nicht.
Bedarfsgerechtigkeit,
es ist eine Sozialpolitik nach dem Gießkannenprinzip. Über jedem Wert, normalerweise sind es 1.000 Euro. Richard David Precht ist viel großzügiger und sagt 1.500 Euro. Aber wie mit einer Gießkanne werden die ausgeschüttet. Das ist doch keine Gerechtigkeit. Sondern Gerechtigkeit ist doch nicht, wenn jemand, der in einer Landkommune in Mecklenburg-Vorpommern wohnt und überhaupt gar keine Mietkosten so gut wie keiner hat, dasselbe bekommt wie derjenige, der in München sich keine Wohnung leisten kann, weil die viel zu teuer ist. Es ist auch nicht gerecht, dass jemand 1.000 oder 1.500 Euro kriegt, der meinetwegen ein Professoreneinkommen hat wie ich. Ein Blinder, der kommt mit 1.000 oder 1.500 Euro überhaupt nicht über die Runde. Also ein Schwerstbehinderter, der braucht doch viel mehr. Also über jedem dieselbe Summe auszuteilen, ist absolut nicht vereinbar mit dem Prinzip der Bedarfsgerechtigkeit. Und der bestehende Sozialstaat, er bezeichnet den immer als Alten, so wie die AfD immer sozusagen die etablierten Parteien als Altparteien bezeichnet. Also warum ist es denn schlecht, wenn etwas alt ist? Man muss doch gucken, hat es sich bewährt oder hat es sich nicht bewährt? Bisher hat es alle technologischen Umbrüche, alle Weltkriege, alle Inflationen, hat dieser Sozialstaat wegen seiner besonderen Architektur des Umlageverfahrens zum Beispiel in der Rentenversicherung überstanden. So, und er realisiert zwar dieses Prinzip der Bedarfsgerechtigkeit, sicher nicht in idealer Form, aber er versucht doch wenigstens mit dem Wohngeld demjenigen, der ein kleines Einkommen, aber eine hohe Miete hat, gerecht zu werden. Er versucht doch wenigstens mit dem Blindengeld dem Schwerstbehinderten etwas zukommen zu lassen, was der eben braucht und jemand anderes, der eben solche Beeinträchtigungen nicht hat, nicht braucht. So, und das finde ich zum Beispiel sehr viel fortschrittlicher als dieses bedingungslose Grundeinkommen. Das zweite, die Leistungsgerechtigkeit.
Ich denke, wir sollten Punkt genau. für Punkt
Jetzt
durchgehen.
Bin ich gerade so schön dabei, also die verschiedenen Gerechtigkeitsformen. Ich könnte jetzt übrigens auch auf Aristoteles kommen. Also seit der griechischen Philosophie weiß man,
lassen Sie uns mal ganz kurz einhaken.
Jetzt Gleiches muss gleich Punkte. Und Ungleiches muss ungleich.
Genau, also der Punkt ist
und
jetzt, ist das
Grundeinkommen also ungerecht. Behandelt alle gleich Herr und tut so, als gäbe es Gleichheit, die wir aber erst herstellen müssen.
Ich möchte sozusagen jetzt die Stimmung, in die Sie sich geredet haben, ungern trüben. Aber es ist quasi, Sie haben eine regelrecht holzhackerische Vorstellung von dem, was Gerechtigkeit ist. Als ob Sie das so genau wüssten. Also aus philosophischer Perspektive ist Gerechtigkeit ein Fass ohne Boden. Also ich kann eine sozialistische Vorstellung von Gerechtigkeit entwickeln, da ist es gerecht, ist, wenn jeder das Gleiche kriegt. Ich kann ein bedarfsgerechtes Szenario entwickeln, wie Sie das gemacht haben. Ich kann einen liberalen Begriff von Gerechtigkeit machen und sagen, Gerechtigkeit ist, wenn jeder die gleiche Chance kriegt und was er daraus macht, ist seine Sache. Es gibt nicht den Begriff der Gerechtigkeit. Manche Leute fänden ein bedingungsloses Höchsteinkommen gerecht. Warum muss denn jemand mehr als 10.000 Euro haben? Lass doch jeden sozusagen weniger kriegen, dann ist auch genug da. Also es gibt lauter verschiedene Gerechtigkeitsvorstellungen und deswegen kann man beim Grundeinkommen mit dem Begriff der Gerechtigkeit relativ schwierig argumentieren, weil jemand sagt, ich habe einen anderen Gerechtigkeitsbegriff.
Natürlich gibt es ganz viele Gerechtigkeitsbegriffe, aber die Bindestrichgerechtigkeiten, die in der aktuellen Diskussionen dominant sind, sind Bedarfsgerechtigkeit, gut, die wird schon als altmodisch verabscheut, aber die Leistungsgerechtigkeit ist total in. So, und das Grundeinkommen fragt nicht, was hast du geleistet, sondern es gibt jedem 1.000 oder 1.500 übrigens nicht, damit sie denken, das ist die Grundeinkommensposition, die jetzt in der Diskussion ist von Richard David Precht, sondern 800 Euro sind in der Diskussion häufiger genannt als seine 1500. So, aber leistungsgerecht ist es in keinem Fall, weil es fragt nämlich nicht danach, was jemand leistet. Und das Dritte, was mir die wichtigste Gerechtigkeit neben der Bedarfsgerechtigkeit ist, ist die Verteilungsgerechtigkeit. Und da ist ein bedingungsloses Grundeinkommen überhaupt nicht geeignet. Weder ändert es etwas an der Armut, noch ändert es etwas am Reichtum und an der sozialen Ungleichheit. Weil wenn es jeder bekommt, verändert sich dadurch nichts, verstehen Sie? Und deswegen ist es so verheerend, diese Diskussion zu führen über das bedingungslose Grundeinkommen und so zu tun, als würde die uns weiterbringen. Sie hat natürlich noch ganz andere Implikationen. Zum Beispiel, dass wenn der Staat über Steuern finanziert ein bedingungsloses Grundeinkommen an jeden gibt, dann gibt es einen Kombilohn für alle. Dann wird es sozusagen einen noch breiteren Niedriglohnsektor geben, in dem jetzt schon fast ein Viertel aller Beschäftigten arbeiten. Und zwar deswegen, weil die Menschen weiter arbeiten werden. Sie wollen weiter arbeiten und wenn sie das bedingungslose Grundeinkommen haben, können sie eben zu einem niedrigeren Lohn arbeiten, weil bisher der Unternehmer gezwungen war, auch die Reproduktion der wahren Arbeitskraft, würde Marx es nennen, zu bezahlen. Nämlich dafür zu sorgen, dass der Arbeiter eine Wohnung hat, dass er am nächsten Morgen in die Fabrik kommt, hat ein frisches Hemd an, hat satt gegessen. Das muss jetzt der Unternehmer nicht mehr bezahlen, sondern es übernimmt der Staat mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Und also deswegen
erstens,
würde das gewissermaßen genau kontraproduktiv wirken und den Niedriglohnsektor noch breiter
machen. Sie malen ein Grundeinkommen an die Wand und schieben es mir, obwohl Sie sich am Anfang davon distanziert haben, in die Schuhe, dass nichts mit meinem Grundeinkommen zu tun hat. Das möchte ich als erstes festhalten. Das zweite ist, Sie haben am Anfang gesagt, die großen Erzählungen, die es gibt, also die großen Narrative und Märchengeschichten. Wie kann man als Linker der großen Märchengeschichte der Leistungsgerechtigkeit eigentlich auf den Leim gehen?
Das ist nicht meine Vorstellung.
Ich meine, also, wir leben doch nicht in einer leistungsgerechten Gesellschaft. Was ist die Leistung eines Bundesligaspielers? Was ist die Leistung eines CEOs eines großen Unternehmens? Was ist die Leistung eines Menschen, der nie arbeitet, aber Milliarden geerbt hat? Wir leben nicht in einer Leistungsgesellschaft.
Sind wir doch völlig einer Meinung. Auch ich bin der Meinung, dass nicht der Bankdirektor oder der Topmanager Leistung erbringt, sondern die Erzieherin, der Altenpfleger, die Krankenschwester. Meine Vorstellung ist nicht Leistungsgerechtigkeit. Aber ich habe sie als die drei Positionen beschrieben, die dominant sind.
Nein,
in der
Sie haben sie ins Feld geführt gegen das Grundeinkommen, weil Sie gesagt haben, das Grundeinkommen widerspricht dem Prinzip der Leistungsgesellschaft.
Keinem dieser Gerechtigkeitsbegriffe wird es gerecht. Und das ist das Problem des Grundeinkommens. Nicht, dass ich mich jetzt eines neoliberalen Begriffs von Leistung bedienen würde. Ich bin der Meinung, in unserer Gesellschaft, die so eine Hochleistungs- und Konkurrenzgesellschaft ist, wird Leistung verwechselt mit ökonomischem Erfolg. Und das hat natürlich den Grund, dass der Neoliberalismus das Bewusstsein der Menschen in diese Richtung verändert hat. Da sind wir völlig einer Meinung. Aber selbst diese neoliberale Konzeption von Leistungsgerechtigkeit, wenn ich sie als Maßstab anlege an das Grundeinkommen, wird es dem nicht gerecht. Und das ist meine Kritik
daran. Ja, aber Sie sollten keinen Maßstab anlegen, den Sie ablehnen.
Herr Precht.
Aber es gibt ja noch einen anderen Punkt, der also da dranhängt.
Die meisten Modelle,
Herr Butterwege, es gibt da doch noch einen interessanten Punkt, der sozusagen mit dieser Leistungsgerechtigkeit zu tun hat, aber ganz anders funktioniert. Und zwar, wenn wir Lohn bekommen für unsere Arbeit, dann werden wir ja nicht nur für unsere Arbeit entlohnt, sondern gleichzeitig kriegen wir darüber, über diese monetäre Zuwendung sozusagen, auch ein Stück soziale Anerkennung. Und was ist jetzt mit dem Grundeinkommen und der sozialen Anerkennung? Wenn ich Geld bekomme, ohne Gegenleistung, ich muss nichts beitragen zu dieser Gesellschaft, sondern ich bekomme einfach Geld, ohne irgendetwas gemacht zu haben, ja, für diese Gesellschaft. Bin ich dann nicht gleichzeitig auch, oder laufe ich Gefahr zumindest, abgeschnitten zu werden von einem ganz wichtigen Gut, nämlich sozialer Teilhabe, sozialer Anerkennung durch Arbeit?
Also sollte das so sein, werden alle Menschen, die ihr Geld durch Erbschaften bekommen, sozial abgehängt sein und einen Mangel an Anerkennung haben. Also das glaube ich nicht. Erstens,
nein, um die geht es auch nicht.
Hier werden ganz viele Dinge vermengt. Das erste ist, irgendwas zu tun, irgendwas zu gestalten, irgendwas zu machen, wo man selber drin vorkommt, wo man stolz drauf sind. Das liegt in der Natur des Menschen. Aber von 9 bis 5 in einem Büro zu sitzen und dafür Lohn zu kriegen, nicht. Wir müssen sehr genau überlegen, was wir hier mit Arbeit überhaupt meinen. Ein sehr großer Teil der Menschen, die in Deutschland arbeiten, bekommen für die Arbeit, wie sie tun, nie eine Anerkennung, die man mit Sinnstiftung oder mit Glückserfüllung ansatzweise gleichsetzen kann. Es gibt Jobs, bei denen das so ist.
Woher nehmen Sie diese These?
Ein großer Teil? Ja. Haben Sie mal im Callcenter gearbeitet? Ich habe mal meinen Jobs, um mein Studium zu finanzieren, als Lagerarbeiter gearbeitet, in einer Gummibärchenfabrik gearbeitet, auf einer Baumschule gearbeitet. Ich habe nicht die geringste Form von irgendwelcher Anerkennung in irgendeiner Form bekommen. Dass Arbeit etwas mit Anerkennung überhaupt zu tun haben soll, ist eine Forderung der letzten Jahrzehnte. In der Geschichte der Menschheit eine riesige Ausnahme. Meine Urgroßeltern waren beide Lokführer. Ob das die ganz große Sache war, von der sie ein Leben lang geträumt haben, ich meine Regionalzug fahren, immer die gleiche Strecke, immer von Hannover nach Braunschweig. Der andere hat die Weichen umgestellt. Ob das Arbeiten war, wo er gesagt hat, das ist sinnstiftend oder das ist glückserfüllend, da bin ich überhaupt nicht sicher.
Aber hätten Sie nicht einen haben wollen, der sinnstiftend gewesen wäre?
In der damaligen Zeit haben sich die Leute gesagt, das Leben ist kein Wunschkonzert. Die waren froh, mein Großvater, dass er Beamter war und dass er eine sichere Pension kriegte. Dass wir solche Flausen im Kopf haben, die ich gut finde, aber nur mal in der Geschichte der Menschheit sind das Flausen. Dass die Arbeit, die man tut, flächendeckend für alle Menschen glückserfüllend und sinnstiftend sein soll und nicht nur für ein paar Künstler und ein paar Leute, die irgendwelche ganz tollen Professorenjobs haben. Das ist ein ganz, ganz, ganz neuer Anspruch in der Geschichte der Menschheit. Aber das ist nicht Anthropologie, was wir hier betreiben, sondern wir projizieren in eine Erwerbsarbeitsgesellschaft, in der Arbeit normalerweise erst als Bauer, dann als Fabrikarbeiter, als kleiner Handwerker harte, miese Arbeit war, die man machen musste, projizieren wir jetzt ein unglaubliches Maß an Erfüllung hinein. Wenn es so ist, dass vor allen Dingen die Arbeit sinnstiftend ist, dann müssten all die reichen Frauen hier in Bayenthal und Marienburg und so weiter, die nicht arbeiten, von morgens bis abends ein Sinnstiftungsproblem haben. Und ich bin nicht so sicher, dass das wirklich so ist. Noch ein Satz dazu. In der überwiegenden Teil der Geschichte wurde der Zustand, keiner Erwerbsarbeit nachgehen zu müssen, als der privilegiertest mögliche Zustand beschrieben. Bei den alten Griechen war das so, ja, der freie griechische Mann, der die Demokratie erfand, hat nicht gearbeitet.
Das war der Sklave.
Das heißt nicht, dass es nicht auch in Zukunft Menschen gibt, die etwas tun, wofür sie Geld kriegen, worin sie Sinn sehen. Natürlich. Meine Hoffnung ist, dass mehr und mehr Menschen in die Lage versetzt sind, das zu tun, worin sie Sinn sehen und was sie gerne machen und was sie freiwillig machen. Und dass wir jetzt nicht einen Kübel von Romantik über die jetzige Arbeitswelt ausgießen, weil den sie ja sonst niemals ausschießen würden.
Ich habe das nie getan, offen gestanden. Ich wundere mich nur, dass Sie den Kommunismus im Kapitalismus einführen wollen. Also diesen Traum kann man ja haben, besonders als Philosoph. Nur ich vermag nicht einzusehen, wo der Realitätsgehalt ist. Also ich habe nie Lohnarbeit, die entfremdet ist, die Ausbeutung darstellt, wie Marx das auch analysiert hat, vergöttert oder glorifiziert oder für sinnstiftend gehalten. Absolut nicht. Ich kann mir auch eine Gesellschaft vorstellen, die keine Lohnarbeit mehr hat. Nur das ist nicht eine Gesellschaft, die uns in den nächsten 10 oder 15 Jahren bevorsteht. Das ist eine Gesellschaft, Marx nannte die Kommunismus, klassenlos, ohne Geldwirtschaft. Eine Gesellschaft übrigens, die auch Thomas Morus in der Utopia 1516, der hat das erste Mal über ein allerdings nicht bedingungsloses Grundeinkommen damals geschrieben, auf einer fernen Insel Utopia. Aber das war eine Gesellschaft, die er da beschrieben hat, beziehungsweise ein Seemann, den hat er da berichten lassen über diese ferne Insel. Das war eine Gesellschaft ohne Privateigentum. Das war eine Gesellschaft, wo nicht wenigen die Roboter, die Computer, die Automaten gehören. Und ich finde eben, wenn das so ist, wie Sie sagen, wenn sich die Gesellschaft so entwickelt, wenn also die Roboter und die Computer die Arbeit tun und die Werte schaffen, dann stellt sich nicht die Frage nach einem bedingungslosen Grundeinkommen, sondern die Frage, warum gehören denn eigentlich die Roboter nicht uns allen? Also dann stellt sich die Frage nach Sozialisierung, nach Überwindung des Kapitalismus, nach Verstaatlichung oder Vergesellschaftung von Produktionsmitteln. Aber diese Frage wird natürlich im Gegenteil, sie wird vernebelt durch diese Forderung nach dem bedingungslosen Grundeinkommen. Und das ist einer der vielen Gründe, aus denen ich es ablehne. Aber es gibt natürlich auch noch viele andere. Zum Beispiel frage ich mich, was wird denn eine Bundesregierung zum Beispiel tun, die ein bedingungsloses Grundeinkommen eingeführt hat? Die wird natürlich überhaupt keine Beschäftigungspolitik mehr machen, sei es für Lohnarbeit oder für andere sinnvolle Tätigkeiten. Und vor allen Dingen auch die Frage der offenen Grenzen. Also wenn man ein bedingungsloses Grundeinkommen in ihrer Höhe von 1500 Euro einführt, dann ist das nicht nur, wie Sie schreiben, ein Anreiz sozusagen für Menschen hier, also Sie sagen, das ist höchstens für Menschen aus der dritten oder vierten Welt, ein Anreiz, dann hier hinzukommen. Nein, das wäre auch für EU-Ausländer natürlich ein durchaus reizvolles Angebot. Und dann müsste man eine noch restriktivere Migrations- und Integrationspolitik machen, damit hier auch niemand reinkommt, der dieses bedingungslose Grundeinkommen. Oder Sie haben eine Zweiklassengesellschaft. Die einen bekommen das bedingungslose Grundeinkommen und die anderen bekommen es erst, wenn sie 20 Jahre hier gelebt haben. Aber wenn man davon ausgeht, wie ich, dass es alle Wohnbürgerinnen und Wohnbürger bekommen müssen, dann haben Sie sofort das Problem, dass Sie keine liberale, für offene Grenzen stehende Migrationspolitik mehr machen können.
Lassen Sie uns jetzt mal zu einer entscheidenden Frage kommen, die wirklich auch entscheidend ist für diese beiden Modelle, nämlich die Finanzierungsfrage. Herr Precht, wie wollen Sie denn Ihr Grundeinkommen von guten 1500 Euro finanzieren?
Ja, also das neoliberale Grundeinkommen soll finanziert werden durch eine negative Einkommenssteuer. Das macht aus meiner Sicht im Zuge dessen, was ich vorhin beschrieben habe, keinen Sinn, weil die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Erwerbstätigen geringer werden wird in Relation zu jetzt. Also können die weniger, die in Zukunft arbeiten, die mehr, die in Zukunft nicht mehr Erwerbsarbeit nachgehen, nicht finanzieren. Damit ist das vom Tisch. Ja, indirekt getan. Das Zweite ist, die beliebteste Idee der linken Träumer ist die Maschinensteuer, die dann sagen, ist ja eine ganz einfache Geschichte. Wenn ich vorher Sozialabgaben zahlen musste, muss ich jetzt meinen Roboter für den Abgaben machen. Der Roboter hat ja einen riesen Vorteil, der arbeitet Tag und Nacht, der hat kein Urlaubsgeld. Alles das, was die Sozialdemokraten in den letzten 50 Jahren in Deutschland an Arbeitnehmerrechten und so weiter gemacht haben, ja, das braucht man ja alles nicht mehr. Jetzt habe ich einfach den Roboter, der braucht keine Arbeitnehmerrechte, ja, der kostet relativ wenig im Vergleich zum Arbeiter. So, und der muss jetzt besteuert werden. Das geht nicht. weil das ginge nur, wenn es die ganze Welt macht. Und wir sind uns einig, die Chinesen werden es nicht machen und wird genug Länder geben, die es nicht tun. Also wird es über die Maschinensteuer nicht funktionieren. Deswegen das von mir bevorzugte Modell lehnt sich an das, was Oswald Sick, einer der Väter des Grundeinkommens in der Schweiz, ausgerechnet hat. Der war Sprecher der Schweizer Regierung, hatte einen hohen Posten im Finanzministerium. Und er hat mal ausgerechnet, wie hoch müsste eine Steuer sein auf jede Finanztransaktion, die in der Schweiz getätigt wird, um ein Grundeinkommen von 2.500 Franken für jeden Schweizer zu finanzieren. Und das Ergebnis ist 0,05%. Also wenn Sie zum Geldautomaten gehen, 0,05%, ja, geht dann an den Staat und dafür können wir den gesamten Sozialstaat finanzieren. Das geht in der Schweiz zu diesen Zahlen, das geht in Deutschland zu diesen Zahlen nicht. Richtig ist aber, dass das ganze Geld, was wir im Bundeshaushalt haben, verglichen mit dem ganzen Geld, was an deutschem Geld um den Erdballen kreist und in unglaublich schnellen Hochfrequenztransaktionen hin und her bewegt und manövriert wird und so weiter, ein Fliegenschiss ist. Und wenn wir da rankommen, indem wir eine Steuer von, das muss man ausrechnen, schwer auszurechnen, 0,3, 0,4 oder 0,5%, irgendwas in dieser Größenordnung machen. Ich kann die exakte Zahl nicht sagen. Ich kann das sowieso nicht ausrechnen. Ich kenne auch keinen, der das ausrechnen kann, weil natürlich eine bestimmte Form von Finanztransaktionen nicht mehr stattfindet. Zum Beispiel macht keiner mehr Devisenspekulationen, wenn er 0,4% davon abdrücken muss, wenn er 0,05% Gewinne damit macht. Also insgesamt wird der Finanzmarkt stabilisiert. Ja, das ist schon mal eine sehr, sehr schöne Sache. Dann wird Spekulation weniger interessant. Es wird also sehr viel spannender, in die Realwirtschaft zu investieren, weil man bestimmte Spekulationsgeschäfte nicht mehr machen kann. Ebenfalls sehr, sehr, sehr gut für dieses Land. Und als drittes wird von dem ganzen restlichen Geld, was da bewegt wird, ein Teil des Sozialstaates mitfinanziert. Das ist die Idee. Und das Schöne ist, dafür finden wir Mitstreiter, die viel mehr dafür sind als Deutschland. Die Spanier haben jetzt gerade eine neue Regierung. Und was hat der zukünftige Ministerpräsident erklärt? Er will eine Finanztransaktionssteuer einführen. Die Franzosen wollten sie selbst unter Sarkozy, den Franzosen steht das Wasser bis zum Hals, einführen. Steinbrück hat so getan, als wollte er die einführen. Er hatte das zu keinem Zeitpunkt vor. Der wusste damals vielleicht noch nicht ganz genau, bei welcher Bank er später Aufsichtsrat wird, aber es war sicher, er würde. Und es war völlig klar, dass er das nicht machen würde. Damals waren 11 Länder bereit, eine Finanztransaktionssteuer einzuführen, nicht um den Sozialstaat zu finanzieren, einfach um die Finanzmärkte zu stabilisieren. Aber wenn wir die Idee mal anfangen, ernst zu nehmen, also wenn wir sie nicht als Joke betrachten, der damals war nach der Finanzmarktkrise, als Ablenkungsgefecht, dann könnten einige zentrale europäische Länder bei einer gleichzeitig entsprechend aufgerüsteten Finanzpolizei, die man braucht, tatsächlich dazu beitragen, dass wir das schaffen. Und wichtig ist, weder die Finanztransaktionssteuer noch das Grundeinkommen werden von Deutschland als erstes eingeführt. Deutschland hat noch nie irgendwas Sozialrevolutionäres als erstes eingeführt. Sondern das, die das als erstes einführen werden, werden relativ kleine Länder sein. Und es werden die Länder sein, bei denen das Wasser bis zum Hals steht. Und da Deutschland deutlich besser durch die Digitalisierung kommen wird, aufgrund eines sehr gesunden Mittelstandes. Ja, wir bauen die besten Rollkoffer, wir machen die besten Schrauben, wir machen die besten Motorsägen, wir machen die besten Industrietextilien und so weiter. Was macht Frankreich am besten? Was macht Spanien am besten? Was machen Italiener außer Lebensmittel am besten? Diese ganzen Länder, USA, auch China, kriegen gewaltige Probleme. Und von dort aus werden die Ideen kommen, sowohl vom Grundeinkommen, was in USA aber was anderes heißt als bei uns. Ja, Sie haben ja völlig zu Recht gesagt, wir haben einen guten Sozialstaat zu verlieren, die Amerikaner nicht. Wir dürfen uns an den USA nicht orientieren. Aber die interessante Pointe bei dem Ganzen wird sein, dass wir dann mitmachen und dass wir in Europa Treiber sind einer Finanztransaktionssteuer und nicht wie jetzt Blockierer.
Also jetzt muss ich auch ein bisschen ausholen.
Bitte.
Ich fange mal mit so einer Sympathiebekundung an. Also ich bin im wissenschaftlichen Beirat von ATTAC. ATTAC ist ein Netzwerk, international, global orientiert und organisiert, das schon im Namen als Ziel verkündet, sich um eine Sache zu kümmern, nämlich um die Einführung einer solchen Finanztransaktionssteuer. Also deswegen große Sympathie für diese Idee. Nur auch jetzt muss man wieder, Herr Precht, die Kirche im Dorf lassen. Das, was da an Finanztransaktionssteuer diskutiert wird, brächte für die Bundesrepublik 17 Milliarden Euro, was in der
EU... 0,1% auf bestimmte Geschäfte.
Lassen Sie mich doch jetzt auch mal ausreden. So, also das heißt, es geht immer um relativ geringe Summen. ein Grundeinkommen, wie Sie das so schön sich wünschen, von 1.500 Euro auf 82,5 Millionen Einwohner
der Bundesrepublik. Auf alle über 21,
mal 12 60, Monate
60 macht Millionen.
1,5 Billionen Euro. Das Sozialbudget der Bundesrepublik, alles, was ausgegeben wird für BAföG, für Sozialhilfe, für Hartz IV, für Wohngeld,
Herr Butterwege, kein Grundeinkommen für Säuglinge,
915 Milliarden Euro aus. Die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen machen 700 Milliarden aus. Wieso kommen Sie nicht auf 1,5 Billionen? Also ich kann nicht gut rechnen, aber es ist doch völlig klar, 82,5 Millionen Menschen mal 12 Monate mal 1.000 Euro macht Pi mal Daumen 1 Billion. Und da Sie so großzügig sind, macht es 1,5 Billionen. Die Bundesrepublik Deutschland hat heute ein Volkseinkommen von 2,3 Billionen. Das heißt, Sie wollen ein Grundeinkommen finanzieren über eine Finanztransaktionssteuer, die sozusagen in einem kleinen Bereich von Finanztransaktionen überhaupt nur greift. Und natürlich kann jeder, der das macht, eine Finanztransaktion in ein anderes Land gehen. Und Sie lehnen eine sinnvolle Maßnahme, nämlich einen Wertschöpfungsbeitrag auf das, was Computer und Roboter an Werten schaffen, lehnen Sie mit der Begründung ab, das könnte nur weltweit eingeführt werden. Aber eine Finanztransaktionssteuer, jede Finanztransaktion, die bei Ihnen mit hohen Steuern belegt wird, kann von Luxemburg aus, da nun mal das Kapital sehr volatil ist, kann es genauso gut die Finanztransaktion von da stattfinden. Also das heißt, es ist wirklich mehr als utopisch. Ich würde es als illusionistisch bezeichnen. Und deswegen muss man sich jetzt mal realistisch kümmern um die Frage, wie kann denn sowas, wenn es denn eingeführt werden soll, finanziert werden? So auf jeden Fall nicht. So, und wenn Sie da Schweizer Rechnungen anführen, dann müssen
ich
Sie,
extra
passen Sie auf, nun lassen Sie mich ausreden.
Ja, aber ist unfair.
Das Schweizer Grundeinkommen, was die Initiative Grundeinkommen in einer Volksabstimmung zur Abstimmung gestellt hat, betrug, wie Sie richtig sagen, 2.500 Schweizer Franken. Aber Erwerbseinkommen wurde gegengerechnet. Das heißt, wenn ein Ingenieur 4.000 Schweizer Franken verdiente oder irgendjemand als Krankenschwester 2.500 Schweizer Franken, bekamen sie 0 Euro oder in diesem Falle Schweizer Franken Grundeinkommen. So, und das ist jetzt, das ist die Achillesferse des Grundeinkommens. Oder man könnte auch sagen, die Finanzierungsfalle des Grundeinkommens. Entweder es ist unbezahlbar, Ihre 1,5 Billionen Euro sind unbezahlbar, oder aber ich muss das Grundeinkommen konzentrieren auf diejenigen, die es wirklich brauchen. Wenn ich das mache, ist es bezahlbar, ganz ohne Zweifel, aber es ist dann kein bedingungsloses Grundeinkommen mehr, weil es an die Bedingung geknüpft ist, dass keine anderen Finanzierungsquellen da sind. So, und dann wird das Finanzamt, das Sie ja schon häufig schlecht gemacht haben, genauso fies sein wie jetzt das Jobcenter und fragen, arbeitet nicht jemand schwarz oder sind nicht dunkle Finanzquellen im Hintergrund? Und dann haben Sie eben nicht mehr den Vorteil des Grundeinkommens, staatliche Bürokratie abzubauen. Sie haben nicht mehr den Vorteil, dass Kontrollen wegfallen, sondern Sie haben die Kontrollen wie jetzt. Und deswegen ist die Frage, wofür entscheiden Sie sich? Sie sprechen immer von einem bedingungslosen Grundeinkommen. Das zu finanzieren über eine Finanztransaktionssteuer ist wirklich ein Drahtseilakt irgendwo hoch oben in der Zirkuskuppel, aber hat sozusagen mit realen Macht und wirtschaftlichen Verhältnissen überhaupt nichts mehr zu tun.
Ich werde mich jetzt ganz kurz fassen dazu. Ich habe zweimal versucht, Sie zu unterbrechen, damit Sie gar nicht anfangen, erst falsch zu rechnen. Damit Sie nicht anfangen, falsch zu rechnen. Ich rede nicht von 1,5 Millionen, weil es doch völlig klar ist, ich werde doch nicht jedem Deutschen ein solches Grundeinkommen zahlen, wenn er gerade geboren ist. Also wir reden, Leute, sagen wir mal ab 21, dann wird Ihre Summe schon deutlich kleiner. Dann reden wir noch von etwas
über... Kindergeld fällt weg?
Ja, selbstverständlich. Das Kindergeld ist sowieso eine Schnapsidee, da bin ich aus ganz vielen Gründen gegen.
Also wenn das wegfällt und Sie geben den Kindern nichts, dann soll also derjenige, der 5 Kinder hat, die miternähren von ihrem Grundeinkommen.
Genau.
Und derjenige, der keine Kinder hat, kann das Grundeinkommen verprassen oder wie?
Selbstverständlich, die haben es genau erfasst. Ich möchte nicht, dass jemand, der 1.500 Euro Grundeinkommen hat und keine Perspektive auf einen Beruf hat, auf die schöne Idee kommt, 5 Kinder zu kriegen.
Ah,
Das ist aber jetzt...
Er darf das also machen, er darf das machen.
Nicht und nur neoliberal, sondern schon
nein, das ist nicht neoliberal.
Sozialreaktionär, würde ich sagen. Also,
das ist nicht sozialreaktionär. Wenn Sie mit dem Partner zusammenleben, haben Sie nicht 1.500, sondern haben Sie schon 3.000. Und dann haben Sie deutlich mehr, als ein Hartz-IV-Empfänger unter Umständen mit 5 Kindern heute hat. Also es geht einfach darum, dass heute das
Kindergeld... Die Diskussion aus den USA mit der Welfare Queen, dass den schwarzen Frauen in den USA von wirklich ganz nationalkonservativen à la Breitbart oder von mir aus auch Donald Trump vorgeworfen wird, die würden Kinder bekommen,
das um ich da nicht die gesagt. Staatlichen Sozialleistungen das habe ich nicht gesagt, aber hier gehen zwei Konzepte,
hörte sich gerade verdammt zwei
Konzepte
bei,
gehen zwei Konzepte völlig durcheinander. Hier geht etwas völlig durcheinander. Auf der einen Seite finden Sie das Grundeinkommen total unfair. Warum finden Sie das unfair? Jeder kriegt das Gleiche, egal ob er was geleistet hat oder nicht. Ist beim Kindergeld doch auch so, oder? Das Kindergeld aber, das geht Ihnen jetzt auf einmal ans Herz. Ja, da wird jemand herzlos, wenn er sagt, das ist keine gute Idee.
Aber gleichzeitig könnte man jetzt immer noch die Frage stellen,
Herr Brecht. Das Kindergeld ist auch ein Grundeinkommen für Kinder, das an die Eltern ausgezahlt wird. Und warum ist das auf einmal etwas, was unglaublich richtig ist unter gerechtigkeitstheoretischen Überlegungen? Und das Grundeinkommen, das ist wahnsinnig falsch und wahnsinnig.
Aber trotzdem noch einmal nachgehakt, warum sollte ein Erwachsener bedingungslos Geld erhalten, aber ein Kind nicht?
Weil die Kinder natürlich über ihre Erwachsenen, also über Eltern, die Zuwendung dieses Geldes ja ohnehin bekommen. Ich meine, das Geld, was ein Kind kriegt, geht ja ohnehin an die Erwachsenen und nicht an ein Kind.
Aber das heißt tatsächlich im Umkehrschluss, dass man die freie Entscheidung des erwachsenen Kindes zu bekommen bestraft, indem man sozusagen das monetär irgendwie
weniger... Ich bestrafe gar nichts, ich belohne es nur nicht.
Also, Herr Precht... wir sind da ja jetzt an einem interessanten Punkt, aber so wie Sie mir eben unterstellt haben, ich wäre für Leistungsgerechtigkeit, was ich nicht bin, so bin ich auch absolut kein Freund des Kindergeldes. Wenn Sie, wo Sie mich zitieren im Buch, vielleicht mal nicht nur Internetquellen, sondern meine Bücher mal gelesen hätten, dann wüssten Sie, dass ich gerade in meiner Eigenschaft als jemand, der sich so sehr beschäftigt mit der Kinderarmut seit vielen Jahrzehnten, gerade nicht dafür plädiere, das Kindergeld zu erhöhen, sondern dafür, die soziale und Bildungsinfrastruktur des Staates auszubauen und allen Kindern zum Beispiel ein warmes Mittagessen und gute Bildung dadurch zu ermöglichen, dass alle Kinder eben nicht in Schulen und in Kitas sind, wo es hereinregnet oder wo man keine Plätze findet. Also ich bin kein Befürworter des Kindergeldes, erst recht deshalb nicht, weil es ja bei uns gekoppelt ist daran, dass es einen steuerlichen Kinderfreibetrag für die Besserverdienenden gibt. Die Spitzenverdiener und die Kapitaleigentümer, die nehmen ja das Kindergeld gar nicht in Anspruch, sondern die erwarten, dass sie übrigens sehr viel mehr, ungefähr 100 Euro pro Kind mehr, als steuerlichen Kinderfreibetrag bekommen. Das ist nämlich in anderer Hinsicht ungerecht, weil derjenige, der ein hohes Einkommen hat, von seinen Kindern gewissermaßen mehr profitiert als die alleinerziehende Mutter im Hartz-IV-Bezug, die das Kindergeld gleich wieder abgezogen bekommt und auf den Regelsatz angerechnet bekommt. Aber jetzt zu sagen, Menschen, die Kinder haben, müssen mit dem, was sie an Grundeinkommen erhalten, auskommen, egal wie groß ihre Familie ist. Das finde ich genauso absurd, wie so zu tun, als wenn derjenige, der in einer Villa wohnt, die ihm gehört, denselben Betrag erhalten muss, wie derjenige, der in München die Wohnung nicht findet.
Ich weiß, da rebelliert ihr linkes Herz. Aber also worauf ich eigentlich hinaus wollte, war ja etwas anderes.
Ich weiß nicht,
ich wollte
ob
darauf
links
hinaus,
ich das Herz,
ich wollte,
aber
ich wollte, ob es links ich ist, wollte, weiß ich wollte nicht. Darauf hinaus... dass ich gesagt habe, dass der Betrag, den Sie vorhin in die Runde geworfen haben, von 1,5 Billionen nicht der richtige Betrag ist, sondern dass wir über einen Betrag reden von ungefähr 900 Milliarden. So, damit wird der Betrag deutlich kleiner und die große Billionen ist schon mal aus der Diskussion raus. Das ist der zweite Betrag, den Sie da machen, diese angeblichen 17 Milliarden, die das bringen soll, und es müsste ja ungefähr 600 Milliarden bringen. Ich weiß nicht, wie Sie auf die Zahl kommen. Das ist das, was man mal ausgerechnet hat, als man ganz, ganz bestimmte Börsengeschäfte besteuern wollte mit 0,1% und andere mit 0,01%. Das ist doch nicht die Zahl, die dabei rauskommt. Wenn man in Deutschland jede Finanztransaktion, einschließlich ich gehe zum Geldautomaten und ziehe Geld, mit 0,4% besteuert, da kommen gewaltige Beträge bei raus, die Sie sich im Augenblick offensichtlich gar nicht vorstellen können.
Also die 17 Milliarden bezogen sich auf Folgendes. In der EU wird seit 10 Jahren über diese Finanztransaktionssteuer diskutiert. Das belgische Parlament hat sie beschlossen vor vielen, vielen Jahren. Das französische Parlament hat sie beschlossen. Nur die Bundesrepublik, die hat sich verweigert. Aber das zeigt doch, dass Ihr Vorschlag für eine Finanzierung, der egal ob jetzt 900, 600 Milliarden oder 1,5 Billionen, wenn man den Kindern auch was gibt, dass die völlig unrealistisch sind. Verstehen Sie? Weil die Finanztransaktionssteuer ein Instrument ist, das übrigens auch niemanden dann was abverlangt, der keine Finanztransaktionen im Inland tätigt. Und es kann doch nicht sein, dass Spekulanten irgendwo auf der Welt ihre Milliarden kreisen lassen, die besteuern sie nicht, und das Grundeinkommen finanzieren andere, so wie bei Götz Werner, da finanzieren es die Armen, weil er die Mehrwertsteuer auf 50% erhöhen will, und wenn die Armen in den Laden gehen, zahlen sie diese hohe Mehrwertsteuer und finanzieren ihr Grundeinkommen selbst. Also Sie haben ja recht, es gibt ganz viele Modelle, und ich beschäftige mich nur am Rande, Herr Precht, mit Ihrem, weil ich es für völlig unrealistisch, und wenn man die politischen und parlamentarischen Kräfteverhältnisse einbezieht, wird eben niemals Ihr Konzept zum Tragen kommen. Selbst wenn ich es befürworten würde und sagen würde, ja, das ist mir aber sympathisch, erst recht über eine Finanztransaktionssteuer, sondern es würde ein anderes Modell realisiert, zum Beispiel von Thomas Straupa, ein neoliberales Konzept, der sagt, wenn man das Grundeinkommen einführt, dann passiert erstmal Folgendes. Sämtliche Sozialleistungen, die es jetzt gibt, werden gestrichen. Die Sozialversicherungen fallen weg, die steuerfinanzierten Sozialleistungen fallen weg. Es fällt aber auch weg der Kündigungsschutz, es fällt weg der Mindestlohn, es fällen weg die Tarifverträge. In Klammern das, was den Arbeitslosen vielleicht jetzt als Schlaraffenland erscheint, nämlich ein bedingungsloses Grundeinkommen, wird ein Paradies der Unternehmer sein. Und das ist natürlich sehr viel realistischer, dieses Modell, was da entwickelt wird, als Ihres. Und ich gucke nicht nur auf Ihr Modell, sondern ich gucke auf diese Diskussion und ich sehe, da wird der Sozialstaat zerstört. Was Neoliberale immer schon wollten, mit dem Grundeinkommen gewinnen sie sogar noch so sympathische Menschen wie Richard David Precht für diese Idee, die dann aber in der Realität anders umgesetzt wird. Und das ist doch verheerend, dass auch zum Beispiel Katja Kipping, die Vorsitzende der Linken, mit einem Grundeinkommen sympathisiert. Aber kein Mensch kennt ihr Modell. Aber alle kennen das Modell von Götz Werner. Alle kennen das Modell von Dieter Althaus. Beträgt 600 Euro im Monat. Ich habe Thomas Straupa in der Bremer Handelskammer gefragt und so ein bisschen bei den Kindern habe ich jetzt auch wieder dieses Aha-Erlebnis. Den habe ich da auch vor vielen hundert Zuhörern gefragt, was ist eigentlich, wenn man krank wird? Da hat er gesagt, ja, da schließt man eine private Krankenversicherung für 300 Euro ab. Von den 1000 Euro wohlgemerkt, die er als Grundeinkommen sagt. Dann habe ich als nächstes gefragt, da ging schon ein Raunen durch den Saal. Da habe ich als nächstes gefragt, was ist denn, wenn man im Alter nicht mit 1000 Euro auskommt? Da antwortet er, da schließt man vorher mit seinem Arbeitgeber einen Vertrag ab, dass der einem eine Rente bis ans Lebensende zahlt. Das kann vielleicht ein C4-Professor wie Thomas Straupa oder ich machen, mit dem Dienstherrn so eine Regelung treffen. Aber doch nicht die Kassiererin im Supermarkt. Also es ist eine Vorstellung, die zur Massenverarmung führt, wenn man es auf diese Art und Weise realisiert, wie ich es als neoliberal bezeichnen würde.
Meine Herren, wir müssen zum Schluss kommen, aber wir wollen ganz am Ende trotzdem noch mal ganz kurz ein wenig Utopie wagen in den Schlussstatements. Oscar Wilde hat mal diesen wunderschönen Satz geschrieben, eine Weltkarte, auf der das Land Utopia nicht verzeichnet ist, die verdient noch nicht einmal einen flüchtigen Blick, denn ihr fehlt das Land, das die Menschheit seit jeher ansteuert. Unsere Weltkarte heute Abend, die sollte dieses Utopia auf jeden Fall eingezeichnet haben. Sie ist die Utopia noch nicht ganz ausgemalt, deswegen jetzt Ihre zwei Vorstellungen ganz zum Schluss. Herr Butterwegge, Sie haben das erste Wort, Herr Precht, das abschließende Wort. Wie malen Sie die Utopia aus?
Auf meinen Anfang zurück. Ich habe große Schwierigkeiten, die Zukunft zu beschreiben, weil sie offen ist. Je nachdem, ob die Menschen in der Bundesrepublik zum Beispiel sich in diesem Finanzmarktkapitalismus einrichten und dessen Strukturen für akzeptabel halten, dann mit der Digitalisierung, mit Robotern, mit Automatisierung und mit Technologien, die wir uns vielleicht noch gar nicht vorstellen können. Oder ob sie sich zusammenschließen, sich organisieren und sich dagegen wehren.
dass sich der Reichtum in wenigen Händen konzentriert, dass also die Reichen immer reicher und die Armen zahlreicher werden. Davon hängt ab, wie sich die Gesellschaft entwickelt. Ich sehe die übrigens als die Sozialstruktur der künftigen Gesellschaft. Da wird es eine Finanzoligarchie geben, wo unvorstellbarer Reichtum sich konzentriert. Da wird es ein digitales Prekariat geben, Crowdworker, die sozusagen jedem Auftrag hinterherhetzen. Und es wird wahrscheinlich auch immer noch eine Mittelschicht geben, die ich versuche zu gewinnen für die Idee eines inklusiven Sozialstaates, weil die Mittelschicht, die kann natürlich so reagieren, wie das einige tun, nämlich nach diesem Modell, das Thilo Sarrazin kreiert hat. Ich nenne es die Radfahrermethode, nach oben buckeln, die Herrschaftsverhältnisse nicht in Frage stellen, nach unten gegenüber den muslimischen Migranten, den Schwächsten in der Gesellschaft, den Harzern treten und sagen, die haben einen niedrigen IQ und die gehören eigentlich nicht zu uns. Oder man kann sich solidarisieren mit denjenigen, die schon abgestiegen sind. Ich glaube, die Mittelschicht wird stärker unter Druck geraten. Sie droht zerrieben zu werden zwischen oben und unten. Sie kann sich hin zu Rechtspopulisten wenden, wie das jetzt einige unter dieser Existenzangst abzusteigen tun. Rechtspopulisten zu unterstützen, zu wählen, Pegida nachzulaufen und ähnliches mehr, was wir beide natürlich gemeinsam zutiefst verachten. Oder sie kann Solidarität wieder als den entscheidenden Wert in der Gesellschaft anerkennen. Und was geschieht? Das hängt wesentlich davon ab, welche Diskurse wir führen, wie wir uns engagieren, ob wir uns auseinanderdividieren lassen oder ob wir nicht letztlich gemeinsam am selben Strang ziehen, diesen Finanzmarktkapitalismus zu überwinden.
Solidarität und Umverteilung, das ist die Hoffnung also auf Herrn Butterweges Seite. Herr Precht.
In den Werten haben wir keine Differenz. Solidarität und Umverteilung bin ich für. Zivilisation des Finanzmarktkapitalismus habe ich einen konkreten Vorschlag gemacht, den Sie für utopisch halten, und zwar utopisch im negativen Wortsinne, also im Sinne von irrwitzig und irreal. Das Zitat von Oscar Wilde, das Sie gebracht haben, stammt aus der Schrift Der Sozialismus und die Seele des Menschen von 1901. Und in dieser Schrift macht Oscar Wilde ein Szenario, in dem er sagt, die Automation der Maschinen wird die Menschen irgendwann dazu bringen, keine dämliche Arbeit mehr machen zu müssen. Also genau das Gleiche, was ich jetzt gesagt habe. Und ich möchte mich an Oscar Wildes Utopie anschließen. Ich glaube, dass der Sozialstaat, den Sie mit guten Argumenten verteidigen und der einen hohen Wert darstellt, in der bisherigen Form nicht erhalten bleiben wird, selbst wenn Sie wie ein Don Quixote dafür kämpfen. Und zwar einfach, weil durch die Veränderung der ökonomischen Basis, um jetzt mal marxistische Terminologie ins Spiel zu bringen, durch die veränderte Arbeit der Produktivkräfte die Produktionsverhältnisse sich dramatisch verändern werden. Und wir müssen dafür kämpfen, dass die Produktionsverhältnisse sich so verändern, dass möglichst viele Menschen was dafür haben. Kurz gesagt, die Dinge müssen sich massiv verändern, um im Kern die Alten zu bleiben. Wir werden die Alten nicht retten können. Mein Vorschlag des Grundeinkommens, ich habe das ja nicht erfunden, aber die Art und Weise, wie ich diese Idee zusammengestellt habe oder entfaltet habe, ist ein Versuch, das, was Sie am gegenwärtigen Sozialstaat für besonders bewahrenswert halten, unter veränderten Bedingungen in die Zukunft zu tragen, um dann in eine Gesellschaft zu kommen, in der wir tatsächlich deutlich mehr sozialistische Prinzipien im Sinne von Allgemeinwohl, Teilhabe und keine Spaltung der Gesellschaft haben werden. Ich weiß, dass der Weg dazu lang ist und dass der Weg zur Utopie immer mit Irrtümern gepflastert ist. Aber ich glaube, dass wir ein utopisches Bild für eine veränderte Gesellschaft und für eine veränderte Finanzierung unseres Sozialstaates brauchen, weil ich sicher bin, dass der Alte nicht erhalten bleibt, egal wie massiv, wie engagiert, wie ehrlich und ehrenhaft Sie dafür kämpfen.
Herzlichen Dank. Richard David Precht, herzlichen Dank. Christoph Butterwege für diesen. Herzlichen Dank an Sie beide für diesen wirklich sehr kontroversen, sehr konstruktiven und im besten Sinne produktiven Abend. Vielen Dank auch Ihnen, liebes Publikum, für Ihr Interesse. Ich wünsche allen noch einen wunderbaren Abend. Herzlichen Dank. Super.